Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 1. August und ja, heute müssen wir ein bisschen Abbitte leisten. Wir hatten ja in Aussicht gestellt, dass wir Amazon und Apple Zahlen streamen wollen, aber ja, ihr wisst ja, wie es mit dem Alter so ist. Man packt es dann nicht immer so ganz. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, einfach eine normale Folge da rauszubringen. Ja, es hat einiges an Bewegung gegeben. Gestern wäre auch live interessant gewesen, aber wir werden es jetzt natürlich euch heute im Nachgang präsentieren. Im Nachgang hat natürlich auch seine Vorteile. Da weiß man dann auch so ein bisschen, was für Zahlen gesorgt hat und was man auch so in den Calls dann noch so von sich gegeben hat. Deswegen dann natürlich immer so ein bisschen informationsreicher, als wenn man es live macht. Genau. Wir haben heute die Zahlen von Amazon, Apple und Cloudflare unter anderem für euch mit dabei. Es gab einen spektakulären Börsengang von Figma. Da hatte ich nämlich ja ein paar Infos mitgebracht. Ja, Figma hat ja die letzten Jahre immer wieder mal so ein bisschen die Börsenwelt, ja, in Atem gehalten ist jetzt vielleicht übertrieben, aber hat da auch mal für die ein oder andere Bewegung, vor allem bei Adobe, dann gesorgt. Und ansonsten, ja, es bleibt wirklich turbulent an der Börse. Stellt sich natürlich jetzt auch die Frage, ob wir jetzt doch noch mal so irgendwie in eine Sommerkorrektur reinlaufen. Also zumindest mal am Donnerstag, jetzt gestern Abend, hat es doch einige erwischt. Novo Nordisk, ja, neue Tiefs angesteuert. Aber wenn sich viele sagen, da sollte man sich eher mal melden, wenn sie wieder einen guten Kursverlauf dann haben. Den schlechten ist man mittlerweile schon gewohnt. Aber jetzt gucken wir erstmal, ja, verschaff uns doch mal einen Überblick, was war sonst so los, was sollte man aktuell noch wissen? Erzähl mal.
Genau, wir haben ja die Meta-Zahlen gesehen und die Microsoft-Zahlen und waren beide sehr erstaunt, wie gut die Zahlen waren und auch wie die Reaktionen am Markt waren. Also da gab es ja nochmal diesen Pop nach oben und am Donnerstag war es dann ja so, dass vor allen Dingen der Nasdaq teilweise 1,4% vorbörslich im Plus war. Er ist dann auch in dem Bereich gestartet, aber dann ging es doch Schritt für Schritt für Schritt nach unten. Wir haben dann sogar im Minus geschlossen und der S&P und vor allen Dingen der Dow Jones sogar stärker im Minus. Wir haben ja zwar bei Meta noch die Kursgewinne ganz gut gehalten. Ich glaube, es waren am Ende immer noch über 11%, also wirklich krass. Aber Microsoft in Anführungszeichen nur noch 3,5% im Plus. Und was schon auffällig war, viele andere Aktien, vor allen Dingen auch aus dem Chipsektor, die waren doch extrem schwach. Also ARM Holdings, die hatten ja ein bisschen enttäuscht beim Umsatz. Die Aktie wurde richtig zerlegt, 15% im Minus. Qualcomm war 8% im Minus. Dann waren wieder viele andere Bereiche deutlich unter Druck, unter anderem wieder die Versicherungen. Und man hat so das Gefühl, dass die Erwartungshaltung jetzt teilweise so hoch ist, dass wenn Zahlen in Line kommen oder ein kleines Haar in der Suppe ist, dass das eben für immer stärkere Abverkäufe sorgt. Und gestern war es schon krass zu sehen, dass die Marktbreite sehr, sehr schwach war. Also jeder, der gestern zum Beispiel nicht eine Meta im Depot hatte, der hat wahrscheinlich deutlich größere Verluste gemacht als der Index. Und viele, wie gesagt, einzelne Aktien sind dann doch ja deutlich ins Minus gelaufen. Vielleicht war es ja auch so, dass viele dann ihre Position liquidieren mussten, um bei Figma dabei zu sein. Haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen. Es gab ja mal den Übernahmeversuch von Adobe zu 20 Milliarden Bewertung. Damals hat man gesagt, okay, ne, das ist so eine strategische Übernahme, Preis egal, weil Figma könnte ja mal ein großer Konkurrent werden und Marktanteile abnehmen. Deswegen bietet man einen absurden Preis und ja, übernimmt das Unternehmen. Hat ja dann wegen der Regulatorik nicht geklappt. Jetzt war es dann so, dass das IPO kam. Die Spanne wurde erhöht auf 30 bis 32 Dollar. Sie kam dann zu 33 Dollar. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie das geht, ne? Also man nennt die Spanne und dann sagt man doch, nee, okay, die Nachfrage ist so hoch, sie kommen einfach trotzdem noch mal höher, ja? Also wenn dann wahrscheinlich die Leute, die zeichnen wollten, das Limit bei 32 angegeben haben, gehen sie leer aus. Aber es ist natürlich auch klar, wenn ich dann sehe, dass das IPO 40-fach überzeichnet ist. Man hätte wahrscheinlich sogar 40, 50 Dollar nehmen können, auch noch das wäre durchgegangen. Da wäre die Bewertung noch höher gegangen. Das Verrückte war gestern, der erste Kurs waren 85 Dollar und dann ging es weiter nach oben und der Schlusskurs waren, glaube ich, 115,50 Dollar Und jetzt gucken wir, wir nehmen jetzt Freitag früh auf. 147 Dollar steht die Aktie gerade. Man muss sich das mal vorstellen, ja. 147 Dollar. Ich glaube, das ist jetzt eine Marktkapitalisierung, was müsste 70, 80 Milliarden sein oder so. Also, ja, mehr als eine Vervierfachung. Das ist wirklich absurd und für mich halt ein Zeichen, dass der Markt mittlerweile doch sehr, sehr verrückt ist und heiß gelaufen ist. Gab ja viele Statistiken, wie viel Hot Money, also Margin-Geld auf Kredit gerade im Markt ist, dass irgendwie die Gewichtung extrem ist bei Nvidia und jetzt bei diesen Zockwerten. Die Kursgewinne von den unprofitablen Unternehmen gehen wieder durch die Decke. Und ich kann nur jetzt schon mal sagen, irgendwann, ich weiß nicht wann, aber irgendwann, wenn der Hebel umgelegt wird, dann kann das halt natürlich sehr blutig werden. Dann muss man aufpassen, bei diesen Aktien reinzugreifen, weil es geht dann, so wie es jetzt nach oben ging, auch sehr viel länger nach unten, wie man sich vorstellen kann. Deswegen, ja, also Figma ist für mich so ein Zeichen, dass wir vielleicht so im finalen Hype jetzt einfach sind. Und gestern auch die Kursbewegung, die dann am Gesamtmarkt abverkauft wurde, auch so ein kleines Warnzeichen. Ich kann mir vorstellen, dass wir im August jetzt eine Korrektur am Gesamtmarkt sehen, einfach weil, ja, weil viele, viele Indikatoren einfach am Anschlag sind. Und Figma, das gibt jetzt nochmal so den letzten Funken, meiner Meinung nach, wo man sagt, okay, das gibt einfach keinen Sinn mehr. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass ich zum Beispiel Figma gar nicht leer verkaufen kann. Die ist ja ganz neu an der Börse. Für alle, die jetzt denken, ja klar, dann gehe ich doch einfach short in der Aktie und profitiere davon, wenn die fällt. Hört sich gut an. Zum einen weiß man nicht genau, wie verrückt das noch geht. Kann ja auch auf 200 Dollar gehen oder noch höher, weiß man halt einfach nicht. Und zum anderen ist es halt so, dass man zumindest meines Wissens nach jetzt nicht so den ersten, zweiten Tag so einfach short gehen kann. Also zum Beispiel bei Interactive Broker gibt es keine Aktien, die zum Leerverkauf verfügbar sind. Da braucht man ja immer so einen Pool an Aktien, die man dann leer verkaufen kann. Also es müssen erstmal Anleger da sein, die ihre Aktien anbieten zum Leerverkauf, die sich der Broker dann leihen kann und an andere Leute weitergeben kann. Das gibt's nicht. Noch bei meinen deutschen Brokern, wo man auch ungedeckt Leerverkäufe tätigen kann. Also da muss man sich gar nichts leihen. Auch dort geht das nicht, weil die das bei IPOs erstmal, glaube ich, mehrere Tage nicht zulassen. Also bei Figma, zum Beispiel bei V-Trade, wo man mal shorten kann, da ist die Aktie, diese Gattung noch rot. Short-Selling ist gesperrt. Aber ja, vielleicht ist es auch besser so, denn ansonsten hätte ich wahrscheinlich gestern schon was gemacht und wäre heute schon unter Wasser. Also, manchmal schützt das auch, ne? Es ist so, ja, aber es ist krass, ne? Und ich bin gespannt, wann wir wieder hier sitzen und so denken, wann dreht diese Börse mal wieder? Es ist doch gar nicht alles so schlecht. Und es geht nur runter, nur runter. Aber aktuell war es halt das Gegenteil, ne? Und ja, die Aussagen von den großen Tech-Konzernen, da gehen wir ja gleich drauf ein, die klingen ja auch weiter positiv, was die Nachfrage angeht. Aber trotzdem, ne? Man muss sich trotzdem schon mal seelisch drauf einstellen, dass auch wieder andere Zeiten kommen. Und vielleicht sehen wir im August auch eine Korrektur. Es gibt, wie gesagt, einiges an Anzeichen dafür. Deswegen, was denkst du? Kommt mal eine Korrektur oder bist du da ganz entspannt oder ist es dir egal?
Ja gut, egal ist es mir sowieso, ob es kommt oder nicht. Ich überlege mir, ob es sein könnte oder nicht. Man muss jetzt natürlich gucken, dass einige Aktien schon echt gut gelaufen sind. Ich frage mich eher mal, wann so eine Sektorrotation beispielsweise im Gesundheitssektor kommt, aber die schlechten Nachrichten, die lassen einfach, also die reißen nicht ab. Ja, jetzt hat der Donald Trump wieder sozusagen was Neues vorgelegt dann, dass eben wieder die Gesundheitswerte ja so ein bisschen auf Talfahrt geschickt hat. Also da weiß man halt noch so gar nicht, wie sich das in den USA entwickelt, weil er ja da eigentlich auch den Preisen den Kampf angesagt hat. Ja, und das belastet jetzt die Unternehmen natürlich auch so ein bisschen. Es ist schwierig, ja, aber ich glaube, dass wir jetzt aktuell schon nochmal wieder Potenzial haben, dass es mal so ein bisschen in eine Korrekturphase geht, aber würde mich auch nicht wundern, wenn es einfach noch munter weiter steigen würde, ja. Also die letzten
Timing ist sehr schwierig, deswegen handle ich auch keine Indizes, ne? Deswegen gehe ich auch nicht so gerne short, sondern immer mal nur so bei Einzelaktien, wo ich sage, okay, es ergibt gar keinen Sinn. Zum Beispiel war es jetzt zuletzt bei Heidelberger Druck, hatte ich ja, glaube ich, öfters auf Instagram gesagt, wo dann hier diese Story, dass sie jetzt in den Rüstungsbereich einsteigen, gespielt wird und dann 300 Millionen, glaube ich, in 3 Jahren machen wollen bei über 2 Milliarden Umsatz. Also sehr, sehr wenig. Und dafür knallt so eine Aktie, die sonst eigentlich keiner haben möchte, die ihre Probleme haben, irgendwie in wenigen Tagen 30, 40, 50% nach oben. Das macht halt wenig Sinn. Und dann kamen sogar noch die Zahlen, lustigerweise. Und dann bin ich im Vorfeld auch short geblieben, weil ich gesagt habe, okay, in den Zahlen wirst du halt nichts davon sehen, ja. Und da kam auch gestern die Ernüchterung und die Aktie war dann zweistellig im Minus. Deswegen, ja, bei solchen Sachen bin ich dann gerne mal auf der Gegenseite, aber unterm Strich halte ich mich da zurück. Also ich habe jetzt zum Beispiel im Trading Depot aktuell um die 70% Cash einfach, ne, und warte so ein bisschen ab. Bei Einzelaktien kann man immer mal schauen, ob es da Chancen gibt, aber ansonsten, ja, ist jetzt gerade aktuell nicht die Zeit, ne. Wir haben ja auch am deutschen Markt, ne, du bist ja eh kein Fan, aber was man da, das ist einfach durchgehend Gewinnwarnungen, querbeet, allein gestern Abend wieder IT-Dienstleister Cancom, Gewinnwarnung, Daimler Truck, Gewinnwarnung, Evonik, Chemie, Gewinnwarnung, Prognosesenkung, SFC Energy, Prognosesenkung, minus 20%. Also wir haben fast keine Branche in Deutschland und Europa, wo es aktuell gut läuft. Na klar, Rüstung läuft ganz gut, die Banken liefen ganz gut. So bei Airbus und MTU lief es zum Beispiel ganz gut. Dann hatten wir Auto 1 mit einer Prognoseanhebung. Die machen ja Gebrauchtwagen. Ja, Leute kaufen keine Neuwagen, sondern eher Gebrauchtwagen. Läuft es ganz gut, aber ansonsten ist echt krass. Und dafür steht der DAX, obwohl er jetzt heute auch wieder sehr schwach ist, Freitag früh, immer noch recht gut da. Es gibt immer noch die Hoffnung für nächstes Jahr, dass es besser läuft in der Wirtschaft. Aber wie lange sagen wir das schon, ne? Wie lange sagen wir das schon? Ich bin echt mal, also ich hoffe es auch, dass es mal besser läuft, aber aktuell, Mann, ist echt nicht schön anzusehen.
Ja, schwierig, genau. Ja, aktuell mit ein bisschen Problemen vor Gericht hat Tesla zu kämpfen. Da wird nämlich ja schon so ein bisschen wegweisendes Urteil, gut, muss man jetzt denken, ob das jetzt genau wirklich so wegweisend ist. Aber eines, das noch für viel Ärger sorgen könnte bei Tesla. Es ist nämlich so, dass sie aktuell vor Gericht stehen. Und zwar in einem Zusammenhang mit einem tödlichen Unfall im Jahr 2019 mit eben ihrem Autopilot. Also das war jetzt nicht FSD, sondern mit ihrem Autopilot. Und da geht es um $345 Millionen. Da ist jetzt natürlich die Frage, könnte das irgendwie Tesla ruinieren? Nein, natürlich nicht. Also dafür hätten sie genug Geld. Das große Problem ist aber, hier könnte es zu einem ja schwerwiegenden Präzedenzfall kommen, denn ich habe mal ein bisschen recherchiert. Also seit diesem Zusammenhang 2019 bis heute ist es so, dass es mindestens 17 tödliche Unfälle gegeben hat im Zusammenhang. Und wenn man sich aber mal durchliest, wie absurd eigentlich dieser Fall im Jahr 2019 ist, also dass man da überhaupt vor Gericht steht schon. Und da bin ich tatsächlich auf der Seite von Tesla, wo ich dann sage, dass ich das absurd finde. Also derjenige, der ist gefahren und hat währenddessen sein Handy benutzt. Das Handy ist runtergefallen. Und er ist dann wohl der Überzeugung gewesen, dass er jetzt, da er den Autopilot eingeschalten hat, also einmal schnell unter den Sitz sozusagen klettern kann. Und wenn ein Hindernis kommt, wird ja dann dieser Autopilot dann bremsen. Das Auto hat wohl, also wenn ich es richtig verstanden habe, wohl sogar noch beschleunigt und ist in eine Kreuzung reingefahren und hat dann dafür gesorgt, dass ein Mensch da über 70 Fuß vom Ding also abgeprallt ist. Also völlig absurd eigentlich, dass man da tatsächlich irgendwie überhaupt davon redet, dass es irgendwie Teslas Schuld wäre. Also dass einer das Handy benutzt, es fallen lässt und dann der Meinung ist, ja, man könnte einfach mal jetzt quasi komplett sich da abwenden vom Verkehr. Es wird ja schon gebremst dann. Und dann wird 345 Millionen insgesamt an Schadensersatz verlangt. Also es
ist, ja, das ist völlig halt in den USA, ne? Da wurde doch ja McDonald's früher verklagt, weil ja, jemand am Kaffee verbrannt hat, ja. Dann der Mikrowellenhersteller, weil da nicht stand, dass man keine Katzen da reinmachen
kann. Ja, Hamster sind's, ja. Ich glaube, Hamster war es. Ja, man darf seinen Hamster nicht reinmachen. Aber das mit McDonald's ist echt krass. Da kenne ich auch eine ganz lustige Geschichte. Ich kenne jemanden, der war früher Fußballprofi. Das ist schon gut 20 Jahre her. Beim FC Saarbrücken war das. Die hatten irgendwie Vorbereitung oder was weiß ich in Amerika. Dann sind die auch, die Mannschaft ist in McDonald's gegangen. Und einer hat sich sein Essen bestellt und
Vorbereitungen in McDonald's sind die gegangen.
Ich weiß nicht genau, wie, also was jetzt da drum rum war, weiß ich nicht.
Früher waren die Vorbereitungen noch anders,
ja. Ja, eben du vor 20 Jahren, da haben auch noch die ganzen Konsorten als hinterher eine geraucht oder so. Auf jeden Fall. Ja,
da haben
Fall
wir auch bei der Suchtstudie, habe ich gesehen, hat er auch erzählt, der von der Eintracht, der einer, die haben mittags Currywurst noch gegessen und so,
ja, ne? Ist auf jeden normal. Fall. Der eine Mannschaftskollege von ihm, der hat sich sein Essen bestellt, ist mit seinem Tablett dann zum Platz gelaufen und die hatten gerade frisch gewischt und der ist dann halt ausgerutscht, das ganze Tablett ist runter und ist dann natürlich nichts passiert. Er hat gesagt, die ganze Mannschaft hat das Essen umsonst gekriegt und so und die haben sich tausendfach entschuldigt und so, ganz einfach, weil die Angst hatten, dass jetzt da eine Millionenklage dann einfach kommt, weil da wohl kein Schild gestanden ist, das gerade frisch gewischt wurde, ja, also völlig absurd. Und jetzt muss man halt eben so sagen, das könnte jetzt hier unter anderem für einen, ja, wirklichen Präzedenzfall dann eben sorgen, dann eben auch im Zusammenhang mit anderen tödlichen Unfällen. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, also in dem Fall 345 Millionen, wenn nur in Anführungszeichen, also es wird aktuell gemutmaßt, also es sind mindestens 17 tödliche Unfälle und es könnten sogar bis zu, also nicht ganz 100, aber im hohen zweistelligen Bereich könnte es im schlimmsten Fall dann sein. Wenn man dann mal so hochrechnet, also pro Ding 100 bis 200 Millionen Streitwert, ja, das könnte dann schon mal auch in eine Richtung gehen, wo es dann auch wirklich wehtut. Und vor allem das Problem ist, es laufen ja auch andere Sammelklagen, wie zum Beispiel diese Phantom Braking Sammelklage, dass also die Teslas mal eine Zeit lang einfach mal gebremst haben, obwohl es nicht der Fall ist. Da kenne ich tatsächlich auch jemand, der mir das mal erzählt hat, dass also sein Tesla mitten auf der Autobahn auf einmal eine Vollbremsung hingelegt hat, obwohl es halt absolut nicht angebracht gewesen wäre. Und man muss dann auch zum Beispiel im Falle von Tesla, auch wenn man jetzt verurteilt wird, auch teilweise noch sensible Daten offenlegen. Da könnten noch andere Sachen ans Licht kommen. Also das ist ein riesen Rattenschwanz. Deswegen, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden, was hier bei dem Urteil dann eben rauskommt. Also ob man da für die Anklage dann spricht oder dann halt eben doch sagt, das ist nicht Teslas Schuld. Ja, aber also wo ich diesen Ablauf gelesen habe, ich dachte, das ist völlig absurd. Also so, das ist wieder so typisch USA dann einfach. Also das würde hier, also da würde eher noch derjenige dann hinterm Steuer dann eben verurteilt werden oder so, also eben völlig abstrus. Ja. Ja,
aber typisch USA und Rechtsstreitigkeiten kam heute früh auch noch. Bayer hat Zahlen vorgelegt und die sind sogar besser ausgefallen als erwartet. Man erhöht die Umsatzprognose währungsbereinigt auf 46 bis 48 Milliarden, vorher waren es 45 bis 47 Milliarden. Und auch das EBITDA wird ein bisschen angehoben, aber Rechtsstreitigkeiten, zusätzliche 1,2 Milliarden müssen zurückgestellt werden. Also es ist wirklich unfassbar, ob das jemals enden wird. Ne? Da geht es jetzt darum, dass zusätzliche Rückstellungen gebildet wurden, die ein Teil der genannten Summe von 1,7 Milliarden Euro sind. Wesentliche Gründe neben der Vorsorge für Verteidigungskosten, vor allem ein negatives Berufungsurteil im Fall Anderson. Okay, also haben sie wieder irgendwie ein Ding verloren und jetzt müssen sie nochmal. Das ist ja so absurd, ne? Was für Summen es dort geht. Man hat einen Vergleich noch geschlossen mit einer Klägerkanzlei. Die Gesamtzahl offener Glyphosat-Klagen ist auf 61.000 gesunken. Na toll, ja. Von den nun insgesamt 192.000 angemeldeten Ansprüchen sind 131.000 verglichen oder erfüllen nicht die Vergleichskriterien. Also scheint immer noch weiter zu gehen, auch wenn man da vieles probiert und operativ scheint man so ein bisschen über den Berg zu sein, hat man das Gefühl. Also Crop Science war wohl ein bisschen besser, zuvor war ja auch schon die Pharmasparte ganz gut unterwegs. Es gab auch zuletzt einige gute Meldungen mit Produkten aus der Pipeline oder erweiterte Zulassungen und so weiter. Die Aktie hat sich auch ein bisschen erholt, aber ja, solange halt diese Glyphosat-Klagen immer noch weitergehen und da immer wieder Milliarden reingepumpt werden, bleibt es natürlich für Bayer schwierig.
Ja, das stimmt. Bin ich mal echt gespannt, wann es da mal irgendwie. Das ist tatsächlich dieses Thema, das begleitet mich. Ich bin seit Anfang 2020 mit meinem YouTube-Kanal ja online. Eines meiner ersten 5, 6 Videos ist tatsächlich zur Bayer-Aktie gewesen. Und selbst da hatte man dann schon so die Hoffnung, dass es mal irgendwie so aufhören
Ja.
könnte. Oder man weiß, also das sind jetzt 5,5 Jahre. Es ist absurd mittlerweile, ja. Also, dass man da nicht einfach mal sagt, hey, jetzt legt einfach so viel Geld auf den Tisch und dann ist es rum, ja, also Wahnsinn, ja, also wirklich erschreckend, wie sich das hinziehen kann, ja. Dann würde ich sagen, dann springen wir mal so langsam in die Zahlen rein. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis, eine kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr euer Depot kostenlos tracken wollt mit vielen wirklich genialen Features, können wir euch Parkett empfehlen. Mit denen arbeiten wir jetzt schon einige Zeit zusammen und wir haben auch gemerkt, dass es bei euch wirklich regen Anklang findet. Also Parkett ist eine App beziehungsweise eben auch eine Anwendung, die ihr auch auf dem Computer anwenden könnt, wo ihr euer Portfolio tracken könnt mit vielen starken Metriken, also wo ihr eben auch sehr viel über eure Dividendenausschüttungen, also sowohl die erwarteten als auch die Vergangenheit, eure Yield on Cost, ihr könnt euch da mit verschiedenen Benchmarks vergleichen und viele der Funktionen, die sind einfach kostenlos bei Parkett. Also das heißt, ihr könnt euch das völlig unverbindlich anschauen. Wir packen euch den Link mal unten in die Videobeschreibung oder in die Shownotes rein. Wie gesagt, schaut es euch gerne mal ganz unverbindlich an. Gerade wenn ihr sagt, hey, wir würdet gerne mal wissen, wie ihr so insgesamt performt, weil die Broker, die bieten ja meistens noch so eine Übersicht, also wie es performt hat seit dem Kauf. Da gibt es zwar auch so ein paar kleinere Funktionen noch, aber Parkett ist da wirklich extrem umfangreich. Ihr könnt da automatisch eure Sachen importieren lassen. Also viele coole Features, schaut es euch gerne mal an und damit Werbung Ende. Genau. Cloudflare beginnen wir heute mal damit. Die sind ja in den letzten Wochen und Monaten extrem stark gelaufen. Da wurde ja auch so ein bisschen die Story gespielt, dass sie tatsächlich einer der größten AI-Profiteure sein könnten, dass sie sozusagen alle beschützen vor der nahen KI-Revolution dann. Aber Cloudflare-Story, die ist natürlich schon seit Jahren auch intakt. Also diese Wachstumsstory, die ist wirklich gigantisch bei dem Unternehmen. Und auch jetzt muss man sagen, die Zahlen, also zumindest mal das Wachstum, das hält ungebrochen weiter an. 28% Umsatzwachstum konnte man wieder vermelden. Das ist also wirklich sehr stark gewesen. Allerdings muss ich trotzdem dazu sagen, dass ich diesmal nicht so zu 100% überzeugt war von den Zahlen. Vor allem, weil die Kosten extrem stark gestiegen sind. Ja, sie haben auch selbst dann nochmal im Call gesagt, beziehungsweise es war dann halt eben auch ersichtlich, dass die Stock-Based Compensation nochmal stark angestiegen sind und man sieht es eben auch an den Zahlen, also da hat die Profitabilität drunter gelitten. Sie sind zwar noch Net Income ohnehin negativ, aber diesmal ist es jetzt auch so, dass Loss from Operations, das wurde fast genau verdoppelt zum Vorjahr und das trotz 28% Umsatzwachstum. Also im Vorjahr hatte man einen Loss from Operations von 34,7 Millionen, jetzt 67,3 Millionen. Und es lag vor allem daran, dass die General Administrative Kosten hier so stark angewachsen sind. Research Development, das ist so ziemlich genau um den Wert gestiegen, wie auch der Umsatz. Sales and Marketing auch in ähnlichen Regionen. Also alles andere hat eigentlich soweit gepasst, aber da hat man es auf jeden Fall gesehen. Und deswegen ist auch der Nettoverlust von 15 auf über 50 Millionen angewachsen. Und es zeigt eben auch, Cloudflare wird wahrscheinlich noch 2, 3 Jahre brauchen, bis sie wirklich dann in die Profitabilität dann kommen. Aber unter dem Strich muss man trotzdem sagen, also die Wachstumsstory hat weiterhin keine, nicht mal eine kleine Delle oder irgendwie einen negativen Aspekt. Ja, margentechnisch hat es jetzt aktuell eben ein bisschen schwächer ausgesehen als gewohnt. Also Gross Margin, die ist von 77,8 auf 74,9 zurückgegangen. Ja, da hat man noch auf jeden Fall so ein bisschen Potenzial, würde ich jetzt mal sagen. Also Cloudflare an sich bleibt weiter ein wirklich hochspannendes Unternehmen, meiner Meinung nach. Und da könnte noch einiges passieren in den nächsten Jahren. Aber sie ist halt auch sehr volatil dann immer mal. Also die Aktie ist auch anfällig, gerade wenn man mal in eine Korrekturphase läuft, ist die auch immer
Ja.
dann eine gewesen, die dann noch überproportional zum Markt verloren hat, weil sie aber halt auch eine ist, die in einem guten Markt überproportional gewinnt. Zumindest war es jetzt in der Vergangenheit so, weil es halt operativ weiterhin wirklich sehr stark läuft. Also diese 28-30% Wachstum, das ist also zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk, könnte man sagen.
Ja. Ja, die war ja jetzt auch im Vorfeld genau auf Allzeithoch. Das war mittlerweile, glaube ich, die zweite oder drittgrößte Position bei mir im Tech-Depot, weil die so gut gelaufen ist einfach. $209, sie war sogar nachbörslich zeitweise 10% im Plus gestern. Jetzt ist sie wenig verändert, bei zwar aber immer noch $209, also extrem stark. Du hast ja schon das meiste gesagt, also im Endeffekt hat man querbeet die Schätzungen leicht übertroffen und man ist auch beim Ausblick aufs Jahr besser. Man hat da die Guidance leicht angehoben. 2,11 bis 2,12 Milliarden Umsatz sollen es sein. Mit einem adjustierten Ergebnis 85 bis 86 Cent Gewinn. Da waren die Erwartungen über 80 Cent. Ich gucke gerade mal. 72 Milliarden Marktkapitalisierung bei gut 2 Milliarden Umsatz. Da sieht man schon. Ne? Also die Bewertung ist wirklich krass. Wenn es natürlich so kommt, Daniel hat es kurz angesprochen, dass sie dann wirklich einer der großen Gewinner von KI werden. Da war ja die Story zuletzt, dass Cloudflare jetzt per se für alle Kunden defaultmäßig das abstellt, dass dann die ganzen KI-Bots einfach draufkommen können und die Seiten scrapen. Das ist ja ein großes Problem mittlerweile, dass durch diese AI-Overviews man gar keinen Grund mehr hat, auf die Webseiten zu gehen und dadurch verlieren die halt immer mehr Traffic und die ganzen KI-Bots gehen einfach auf die Seiten, ziehen sich den ganzen Content. Und wenn man dann bei Google, bei ChatGPT, Perplexity sucht, dann kriegt man die Antwort, aber die Seite profitiert nichts davon, nicht mehr davon. Also du zahlst die Redakteure oder Journalisten oder wen auch immer, die den Content machen, die klauen sich den Content, Anführungszeichen, die KI-Bots und die ganzen Suchmaschinen und verdienst gar kein Geld mehr. Ne? Und das kann so natürlich nicht weitergehen in Zukunft und dementsprechend könnte Cloudflare so eine Art Schiedsrichter werden, dass man dann sagen kann, okay, das ist gesperrt erstmal, aber wir können es wieder aktivieren, wenn ihr uns jedes Mal, wenn ein Bot kommt, irgendwie einen kleinen Share gebt sozusagen, dass das irgendwie so läuft. Die Bots, die erkennt man ja oder Cloudflare erkennt die dann, da heißt zum Beispiel hier, der Google-Bot kommt, du kriegst dann x Cent dafür, dass du dir wieder hier die Seite scrapen kannst und suchst, was hier los ist. Und zum Beispiel, ich habe gerade eben auch geschaut bei ChatGPT, wie hoch ist denn die Marktkapitalisierung von Figma? Und da hatten wir natürlich direkt den Schlusskurs gehabt und hat dann gesagt, es gibt einige Websites, die das und das sagen, der Schlusskurs ist so und so. Und unten stehen ganz klein die Quellen, dass er das von MarketWatch oder sonst woher hat. Aber ja, ich habe die Seite gar nicht mehr aufgerufen sozusagen. Ne? Und da saß gestern jemand bei MarketWatch, der hat das alles geschrieben, aber die haben ja keine Werbeeinnahmen mehr oder sonst was. Ne? Die kriegen nur Traffic von diesen Bots und das war's. Das ist natürlich nicht nachhaltig. Also das könnte eine große Story werden bei Cloudflare, deswegen bleibe ich da auch bullish, auch obwohl die Bewertung ja wirklich heftig ist. Also wenn es da mal knallen sollte noch dieses Jahr, dann wären Rücksetzer für mich eher Chancen. Aber ob man da jetzt natürlich noch einsteigt in den Hype, ja, sehr schwierig.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also die war ja schon mal auf dem Niveau vor einigen Jahren. Also da von den Bewertungen damals, da sind wir natürlich noch weit davon entfernt. Aber das ist auch so eine Aktie, hatte ich auch Anfang des Jahres gesagt. Cloudflare ist tatsächlich für mich so eine potenzielle neue Palantir. Also so von der Absurdität dann eben auch so, was die Bewertung angeht. Aber dazu fehlt ihr noch so ein bisschen die Profitabilität dann aktuell. Aber soll nicht schmälern, wie stark die jetzt auch die letzten Wochen und Monate auf jeden Fall gelaufen ist, ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal bereit für die beiden Big Boys, die gestern die Zahlen präsentiert haben. Was man auf jeden Fall schon mal vorweg sagen kann, beide haben die Erwartungen übertroffen. Mhm. Also von der Warte war es eigentlich weiterhin sehr erfolgreich. Und das könnte auf jeden Fall dafür sprechen, dass sich die großen Werte auch die nächsten Tage und Wochen eher vielleicht besser halten und deswegen auch die Märkte so ein bisschen stützen könnten. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Apple an. Ja, ein Unternehmen, wo wir ja immer sehr skeptisch zuletzt waren, die jetzt aber mal, muss ich wirklich sagen, wirklich richtig gutes Quartal präsentiert haben. Die Net Sales, die sind fast 10% gewachsen von 85,8 auf 94 Milliarden. Also das ist wirklich mal auch wieder ein spürbares Wachstum gewesen. Vor allem die Net-Services, die sind natürlich weiterhin so ein Treiber in dem Fall, aber dieses Mal auch tatsächlich die Product-Sales, die wirklich sehr positiv herausgestochen haben, also diesmal beide Segmente gut gewachsen. Und die Gross-Margin, gut, da ist man natürlich Apple dann einfach gewohnt. Also da sind sie halt einfach so der Player am Markt, die ihre Margen halten, beziehungsweise immer wieder mal so um einen Bruchteil von Prozente, aber halt wirklich regelmäßig steigern können. Also eine starke Entwicklung, also der Rohertrag von 39,7 auf 43,7 Milliarden US-Dollar. Und das Net-Income diesmal jetzt auch wirklich spürbar gewachsen von 21,4 auf 23,4 Milliarden. Also wirklich ein starkes Quartal und vor allem, was ich persönlich da natürlich sehr viel besser fand, jetzt als eben nur jetzt sich die reinen Zahlen anzuschauen, das ist nämlich, wo das Wachstum hergekommen ist. Denn man konnte endlich wieder ein Wachstum in China vermelden von 14,7 auf 15,4 Milliarden US-Dollar. Und das iPhone hat diesmal auch richtig abgeliefert von 39,3 auf 44,6 Milliarden. Also das sind wirklich mal jetzt wieder sehr gute Zahlen gewesen, die Apple da vermelden konnte. Also man hat auch durch die Bank fast alle Erwartungen erfüllt beziehungsweise übertroffen in dem Fall. Also das ist wirklich sehr stark gewesen. Aber man muss natürlich eben trotzdem sagen, dass sie halt eben, das sind jetzt auch so Zahlen, die erwarte ich eigentlich wirklich jedes Jahr, wenn ich halt eben KGV 32 habe, EV-EBIT von weit über 20. Und das ist halt die große Frage, also ob Apple das jetzt auch weiterhin halten kann, diese Wachstumsraten. Und da sind halt immer noch so ein bisschen so die Zweifel dann halt einfach da, ja. Weil, wie gesagt, jeder Kursanstieg, der kommt, der treibt ja die Bewertung dann noch ein Stück höher. Also selbst Forward-KGV ist bei 28, ja. Also ja. Gute Zahlen, aber man sollte sich da jetzt auch nicht drüber hinwegtäuschen lassen, dass also hier schon auch wirklich eine recht gute Ergebnisse dann auch immer wieder mal im Kurs wieder gespiegelt werden.
Ja. Ja, ich glaube, es gab auf jeden Fall so ein bisschen was an Vorzieheffekten wegen der Zölle. Da hat ja selbst Apple, glaube ich, mehrere Maschinen gechartert und dann Hunderttausende oder Millionen iPhones nochmal schnell vor den Zöllen aus Indien importiert einfliegen lassen. Ich denke, viele Kunden haben im Vorfeld ein iPhone gekauft. Deswegen also plus 13% beim iPhone-Absatz. Ich meine, Apple Intelligence ist jetzt nicht groß ausgerollt worden. Das neue iPhone ist jetzt auch nicht so der ganz krasse Brüller. Nächstes Jahr soll ja das faltbare iPhone kommen. Das könnte nochmal einen Impuls liefern. Das wird zwar extrem teuer, aber bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Aber ja, unterm Strich fand ich die Zahlen auch gut. Und auch der Ausblick ist eigentlich ganz gut. Man will im hohen einstelligen Bereich jetzt wachsen im laufenden Quartal. Also auch das ist ein bisschen besser. Was auch noch passieren könnte bei Apple, ist, dass sie, ja, größere Investments tätigen im KI-Bereich. Das hat ja zumindest Tim Cook gesagt, dass sie dort significantly growing Investments tätigen wollen. Also ob das vielleicht eine größere Übernahme wird, da gibt es ja schon länger Gerüchte, dass sie ja, glaube ich, bei Perplexity zugreifen wollen. Leisten könnten sie sich's und dann hätten sie ihr Problem da zumindest zum Teil gelöst. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, wenn sie das machen sollten, würde das sogar gut ankommen, auch wenn das sehr teuer wird, aber sie haben ja sehr viel Cash. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich war auch von Apple sehr positiv überrascht. Und die Aktie ist auch 2% im Plus jetzt im frühen Handel, also im Nachthandel in den USA.
Ja, also wirklich sehr spannend. Und wenn dann nächstes Jahr das faltbare iPhone kommt, vielleicht wird das dann auch mal wieder so ein bisschen der neue Treiber werden. Aber so auf mittelfristige Sicht gesehen wäre es halt auch mal wieder schön, also aus Apple-Aktionärs-Sicht, wenn da auch mal wieder so ein bisschen was ganz anderes kommt, das mal für Wachstum dann sorgt. Ja, ja, also wird sehr spannend werden, denn noch weiß man es ja auch noch nicht, ob es tatsächlich kommt. Also es verdichten sich zwar die Hinweise immer mehr, dass nächstes Jahr das faltbare iPhone kommen sollte. Aber sicher ist es halt noch nicht. Man hört es ja eben auch schon seit einigen Jahren immer wieder mal rumgeistern. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und dann kam zu guter Letzt Amazon und die sind tatsächlich nicht gut aufgenommen worden. Und das, obwohl auch sie eigentlich also durchweg die Erwartungen übertroffen haben und selbst bei den Aussichten die meisten Zahlen über den Erwartungen der Analysten waren, ja, und auch ich muss sagen, ich habe ja Amazon selbst im Depot, Ich fand die Zahlen wirklich wieder sehr stark. Also kann man auf jeden Fall so sagen, sie sind wieder deutlich zweistellig gewachsen. Also die Net Sales, die sind von 148 Milliarden auf 168 Milliarden hochgegangen. Das ist ein deutlich zweistelliges Wachstum. Allerdings muss man auch hier sagen, dass auch sie auf der Kostenebene deutliches Wachstum dann zu verzeichnen hatten. Das lag vor allem an Technology und Infrastructure. Also das ist stärker gewachsen, die Ausgaben, als die Umsätze. Alles andere hat so ungefähr gepasst. Also die Cost of Sales, die sind sogar nur einstellig gestiegen, im Gegensatz zu einem stärkeren Umsatzwachstum. Also alles andere hat eigentlich da ganz gut ausgesehen. Es gibt ja immer so diese zwei wichtigen Metriken, worauf die Leute dann so als erstes bei einer Amazon dann schauen. Das erste, das ist dann eben die Cloud, die ist um 18% gewachsen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch so für eine leichte Enttäuschung gesorgt hat, obwohl das über den Erwartungen war. Aber da waren sie jetzt halt so ein bisschen gestraft von Microsoft. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Amazon vor Microsoft seine Zahlen veröffentlicht hätte, dann wäre die Aktie so im Nachgang wahrscheinlich nicht um 7%, also es war ja mal so im Peak um 7% abgestraft worden, weil halt diese Azure-Zahl mit 39%, wir haben es ja live hier im Stream uns angeschaut, also da ist einem echt die Kinnlade runtergefallen. Also ist unfassbar, was Microsoft da für Zahlen präsentiert hatte. Und ich glaube, dass da einfach die Anleger so ein bisschen mehr vom ABS erwartet hatten. Aber unter dem Strich ist es ein gutes ABS-Quartal gewesen. Operating Income hat hier die zweistellige Barriere geknackt, 10,2 Milliarden Euro Operating Income mit seinem AWS Web Service. Und was wirklich sehr positiv herausgestochen hat, das ist die Werbung gewesen, denn die Advertising Services, die sind um 23% gewachsen. Insgesamt 15,7 Milliarden Dollar. Das ist also wirklich ein herausragendes Ergebnis. Das zeigt auch nochmal, wie stark der Werbemarkt aktuell läuft. Und auch bei den Aussichten ist man eigentlich besser, als die Analysten es erwartet hatten. Bei den Umsätzen hat Amazon nun 174 bis 179,5 Milliarden in Aussicht gestellt. Das ist ein Wachstum zwischen 10% und 13%. Die Analysten hatten eigentlich nur mit 173,1 Milliarden gerechnet. Also da eigentlich besser. Der Michael weiß aber, wo da so das einzige kleine Haar in der Suppe ist, und ist natürlich jetzt die Frage, meinst du, dass das dann wirklich auch so für den Abverkauf gesorgt hat oder woran lag's?
Ich denke einfach, es war die Messlatte, die jetzt so hoch war im Vorfeld. Wir haben jetzt die Google-Zahlen gesehen, beziehungsweise die Google Cloud gesehen, die war ja deutlich besser als erwartet und die Aussichten sind weiter exzellent gewesen. Du hast gesagt, Azure war nochmal deutlich besser als erwartet und dementsprechend hat man vom Platzhirsch halt auch einen fetten Beat erwartet einfach, und der war bei AWS halt nicht da, ne? Und AWS ist zwar aktuell noch die größten, könnten aber bald auch überholt werden von Azure, wenn es so weitergeht, aber das Wachstum ist dort halt doch wirklich deutlich geringer als bei Google Cloud und bei Azure, also AWS. Und das hat halt schon enttäuscht. Ich denke, der Markt hätte da mit einem deutlichen Beat gegenüber den Schätzungen von 30,77 Milliarden gerechnet. Im Endeffekt lag man nur minimale drüber. Man hat zwar jetzt im Call auch gesagt, man ist da, die Nachfrage sei höher als das Angebot, aber irgendwie schafft es ja Amazon anscheinend nicht, das dann schnell genug auszubauen. Das hat halt einfach für die Enttäuschung gesorgt. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, beim Operating Income, bei den Aussichten, hat Amazon jetzt gesagt 15,5 bis 20,5 Milliarden. Und da liegen halt die Schätzungen schon bei 19 Milliarden am oberen Ende, ne? Gut, man muss jetzt sagen, im Q2 hatte man auch niedriger geguidet, hat das sogar das obere Ende übertroffen. Das könnte jetzt auch wieder so sein. Aber man hat einfach ein bisschen mehr erwartet. Und wenn man halt im Vorfeld jetzt gesehen hat, dass die Aktie so stark gestiegen ist, ist es ein klassisches Sell the News gewesen, meiner Meinung nach einfach, ne? Also Story ist weiter intakt, aber es hat jetzt einfach nicht gereicht, ne? Also gestern wurde dann ja auch vieles einfach abverkauft.
Ja, das
Genau.
stimmt. Aber es ist so schlecht, waren sie eigentlich nicht, dass du jetzt deine
Nee,
Kamera wieder
waren
abschalten
super
musst. Ja.
Zahlen. Also waren super Zahlen.
Nee, also sie waren wohl für mich ja so schlecht, dass jetzt erstmal die Kamera aus, dass man
Ja.
seine Drehen
Ich
vielleicht auch
habe
nicht
jetzt die
sieht.
Schnauze voll, Kamera ist aus.
Aber gut, dass wir ja sowieso am Ende waren, ja. Es würde uns jetzt natürlich auch interessieren, wie fandet ihr denn so die Zahlen diese Woche? Wart ihr zufrieden? Wie hat euer Depot so performt? Schreibt uns das doch gerne mal unten in die Kommentare rein. Und nächste Woche wieder viele spannende Werte mit dabei. Wenn ihr da immer up to date sein wollt, unbedingt Kanal-Abo dalassen oder folgt uns auf den Podcast-Plattformen. Und denkt dran, wenn ihr kostenlos euer Depot tracken wollt, Parkett unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao, macht's gut.